Ballast der Republik. Der Reportage-Podcast mit Hardy Funk und Bene Mahler.
Willkommen zu Folge 3 von Ballast der Republik. Mein Name ist Hardy Funk.
Und mein Name ist Bene Mahler. Hallo.
Und diesmal hast du, Bene, mich mit der Frage losgeschickt: Verlieren Parteien zunehmend ihr Profil? Oder so ähnlich. Mhm. Also warum führt ausgerechnet die SPD Hartz IV ein? Warum stellt ausgerechnet die CDU-CSU die Ehe für alle ohne Fraktionszwang zur Abstimmung? Und warum sind jetzt ausgerechnet die Grünen für die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine?
Ja, total. Auch ein nicht kleineres Marschgepäck, glaube ich. Auch wieder ein Riesenfeld.
Ja, genau. Es ist, ist eigentlich eine sehr spezifische Frage, aber es hat wieder alles mit allem zu tun. Du hattest diese Frage im Podcast von Richard David Precht, den er zusammen mit Markus Lanz macht, gehört. Precht hat da diese Ansicht geäußert. Er ist auf jeden Fall der Meinung, dass Parteien zumindest in der Regierung immer mehr gegen ihre eigenen Prinzipien entscheiden. Precht hatte jetzt leider keine Zeit, so kurzfristig. Mhm. Er ist ein vielbeschäftigter Mann und er hat auch gerade einen weiteren Interview-Podcast gestartet. Aber ich habe einen noch interessanteren Gesprächspartner gefunden, der ebenfalls diese These vertritt. Allerdings mit einer ganz anderen Erklärung und Theorie dahinter. Mhm. Aber dazu gleich mehr. Ja, und ich war in Tutzing hier in Bayern am Starnberger See in der Akademie für politische Bildung. Ich bin mit meinem 9-Euro-Ticket rausgefahren und habe dort Ursula Münch getroffen.
So, hallo, hallo. Funk, freut mich.
Mich auch, vielen Dank.
Uns hat sich gut hergefunden.
Ja, grüß Sie, hallo. Hallo. Frank. Genau, mit Zug und Bus.
Sehr gut, prima, das mache ich auch immer so.
Ja, Ursula Münch leitet die Akademie für politische Bildung in Tutzing und sie ist außerdem Mitglied im Wissenschaftsrat, dem wichtigsten wissenschaftspolitischen Beratungsgremium in Deutschland. Und sie ist auch Mitglied im Hochschulrat der Ludwig-Maximilians-Universität hier in München. Und sie ist eine der besten KennerInnen der deutschen Parteienlandschaft und des politischen Systems. Sie ist quasi wöchentlich als Expertin im Radio, im Fernsehen oder in der Zeitung. Und sie teilt deine Analyse, ich nehme an, dass es auch deine Analyse ist, beziehungsweise die von Richard David Precht.
Ich teile grundsätzlich die Diagnose, dass der Markenkern nicht mehr so eindeutig ist. Aber erstens halte ich das nicht für ein Problem per se. Zweitens bin ich auch der Auffassung, dass auch früher, also auch in früheren Phasen der Bundesrepublik, es immer auch wieder eine gewisse Flexibilität ja auch den Parteien abverlangt worden ist. Wir hatten zwar nur eine große Koalition, aber die hatten wir in den 1960er Jahren, wo ja auch schon eine Zusammenarbeit stattgefunden hat. Und ich halte es auch grundsätzlich, ja, auch den modernen Herausforderungen durchaus auch für angemessen und bin ehrlich gesagt recht dankbar dafür, dass wir keine Prinzipienreiter in Parteien haben. Jetzt stelle man sich vor, wir wären mit Parteien geschlagen, wo alle sagen, nein, wir hatten mal vor 30 Jahren uns anders festgelegt und so müssen wir bleiben. Ich meine, was wäre das? Das wäre ja auch eine mittlere Katastrophe.
Ja, das ist natürlich total interessant, dass sie gleich vorweg schiebt, dass das scheinbar kein Problem sein muss. Mhm. Das erinnert mich ein bisschen auch an unsere erste Folge, wo du mir Olaf Scholz als Ohrensesselphilosophen ein bisschen verkaufen wolltest. Ja. Und wo es um Wettbewerb ging.
Ja.
Und wenn Parteien sozusagen keinen Markenkern mehr haben und nur noch sozusagen auf den Markt gehen und schreien, wir sind dafür, heute sind wir dafür, morgen sind wir dafür, dann ist das ja ein interessanter politischer Wettbewerb, aber dann macht dieses Parteiensystem für mich keinen Sinn mehr. Ja. Dann haben wir amerikanische Verhältnisse. Also in Amerika ist es total denkbar, dass du als Kommunalpolitiker irgendwo anfängst und Republikaner bist, dass du über deine politische Karriere mehrmals die Parteien wechselst, je nachdem, was du halt gerade vertrittst und wen du hinter dir versammeln kannst.
Also ich bin ja bei dir, dass mich das schon auch stört, wenn Parteien quasi ihre Prinzipien über den Haufen werfen. Mhm. Aber klar, es macht natürlich quasi Sinn, dass in Regierungsverantwortung und in Koalitionen nicht jedes Prinzip erhalten bleiben kann.
Das finde ich auch richtig. Und ich finde auch, dass sie recht hat, dass man eine gewisse Flexibilität braucht. Es gibt unzählige Beispiele, wo Parteien an ihrem eigenen Markenkern kratzen aus Gründen. Ich gebe dir ein Beispiel. Die Grünen haben während der Corona-Zeit Papier verabschiedet im Parteienausschuss, dass Gentechnik nicht grundsätzlich abzulehnen ist. Mhm. Der Grund ist halt einfach die mRNA-Impfstoffe, die Technik, die hat uns sozusagen sehr geholfen in der Zeit. Wenn ich da jetzt Prinzipienreiter habe, dann kriege ich große Probleme. Das ist vollkommen klar. Aber was mir total wehtut, ist, da interessiert sich keiner mehr für eine Basis. Ja. Also da habe ich kein Wählerklientel mehr, wo ich sage, die sollen sich mit meiner Politik identifizieren.
Ja, das verstehe ich total. Also ich bin ja vor allem so ein SPD-Enttäuschter.
Mhm, ja.
Weil, also Stichpunkt Hartz IV und Agenda 2010, da kommen wir sicher auch noch dazu. Mhm. Ich habe damals Gerhard Schröder gewählt und war dann aber quasi auf der Straße gegen die Agenda 2010, gegen Hartz IV. Also es war in Ostdeutschland eine sehr große Protestwelle, Protestbewegung. Und genau, also ich habe natürlich dann nicht wieder die SPD gewählt, weil ich dachte, ja, wenn man eine sozialdemokratische Partei wählt und die dann quasi die Sozialleistungen kürzt und zusammenstreicht, dann brauche ich diese Partei nicht mehr zu wählen.
Aber ich bin extrem beeindruckt von dieser Basis. Das ist die Partei mit den größten Mitgliederzahlen und das sind wirklich Menschen, die ziemlich genau wissen, wie Sozialdemokratie auch im 21. Jahrhundert aussehen kann. Das ist allerdings nicht das, was unbedingt eine SPD in der Bundesregierung denn abbildet. Diese Auseinandersetzung damit, die Basis und die Idee von Sozialdemokratie und das, was in einer Regierungsverantwortung passiert, das scheinen zwei unterschiedliche Dinge zu sein.
Mhm. So. Wobei, das hat Ursula Münch mir auch gesagt, die Parteien das ja auch mal mitgetragen haben. Also es war eine Minderheit ist dagegen, also jetzt bei den Grünen vielleicht auch, eine Minderheit ist gegen schwere Waffenlieferung, aber das Gros der Parteimitglieder trägt das mit.
Das ist interessant.
Und das Gros der Parteimitglieder hat auch Hartz IV mitgetragen. Klar, es hat sich abgespalten, Lafontaine, diese
WASG.
WASG, genau. Wähleralternative Soziale Gerechtigkeit oder so. Ja, genau. Aber das waren ja bloß so 3%, 5%.
Aber die Basis trägt es mit, ein sehr guter Punkt. Wir haben jetzt gerade schon ganz viele Fässer aufgerissen.
Genau.
Du hast sicherlich
also vielleicht erstmal noch zur Relativierung auch, sagt Ursula Münch, dass es ja durchaus noch Unterschiede gibt auch zwischen den Parteien.
Ich sehe zum Beispiel Unterschiede ja zwischen der FDP und den Grünen. Die bilden zwar zusammen eine Bundesregierung, haben aber mit Blick auf Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie mit Blick auf den Herbst völlig unterschiedliche Sichtweise, haben eine unterschiedliche Sichtweise mit Blick auf die Frage, ja, also das nennen wir so ein banales Beispiel, das gar nicht so banal ist, wie erreicht man Klimaziele, Thema Tempolimit.
Mhm. Also auch das finde ich sehr bemerkenswert, dass wir da zwei Pole in einer Regierung haben.
Ja.
Und wir haben neulich schon mal drüber gesprochen, das ist eigentlich doch ganz spannend, was jetzt so eine Dreierkoalition da doch auf die Kette bekommt. Also weil man früher immer irgendwie den Eindruck hatte, wenn da zu viele zusammen regieren, die können sich ja auf nichts einigen und genau, das klappt ja hinten und vorne nicht. Das ist nicht eingetreten zumindest.
Ja, ich glaube, es gibt diese zwei Modelle in der Koalition, entweder den kleinsten gemeinsamen Nenner für alle Entscheidungen treffen, dann ist alles bloß so kompromissmäßig, oder halt man sagt, du darfst das durchsetzen, du darfst das durchsetzen, dafür machen wir auf keinen Fall das und dafür haben sich, glaube ich, jetzt die Ampel entschieden, ja. Also es gibt auf keinen Fall eine Vermögensteuer, dafür aber eine Klimaabgabe für die Grünen, also so irgendwie.
Ja, total. Also es ist natürlich was anderes, ob wir jetzt sozusagen so einen liberalen oder neoliberalen Zeitgeist durchboxen oder ob wir ambitionierte Klimaziele verfolgen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, weil wenn wir über Klimapolitik sprechen, haben wir ein Riesenproblem. Wir kommen mit Kompromissen überhaupt nirgendwo hin.
Ja, genau, aber in der Vergangenheit war es ja so, dass man trotzdem Kompromisse hatte.
Also, ja, natürlich. Nur ist das, es ist nur sozusagen ziemlich albern. Also wenn die FDP sich heute mit einfachen Mitteln, mit kleiner Investition als die große Freiheitspartei hinstellt und die Grünen, sagt man, das ist die Umweltpartei, aber es passiert ja nichts. Das ist ja von der Herausforderung etwas vollkommen anderes, ob ich jetzt gegen ein Rauchverbot in Gaststätten bin oder halt was für das Klima tun will. Mhm. Also das ist ja, also wann ist was erfolgreich? Also wann würdest du denn mal sagen, jetzt habe ich mal wirklich Vertrauen in diese Klimapolitik?
Naja, ich weiß nicht. Also ich sehe es eigentlich auch so, dass Habeck schon ein sehr ambitioniertes Programm vorgelegt hat. Ob es dann wirklich so kommt, ist natürlich eine Frage. Aber ich sehe es jetzt gerade schon als ich glaube, mehr Ingenieure in Deutschland oder so gibt es dann auch nicht, die die ganzen Windräder aufstellen sollen und die Solardächer.
Da fehlen mir natürlich jetzt auch wieder die Infos. Ich will jetzt meine harte, provokante These von Herrn Brecht, der heute einfach in unserer Sendung ist, obwohl er nicht da ist. Aber das fand ich ganz gut in seinem Podcast mit dem Markus Lanz, wo er gesagt hat, er glaubt, dass Markus Söder grundsätzlich in der Lage wäre, mehr Klimapolitik durchzusetzen als die Grünen. Das ist unser Thema heute. Ja. Also muss ich Markus Söder wählen, dass ich wirklich mehr Klimapolitik bekomme?
Ja, also genau, Ursula Münch würde jetzt schon sagen, nein, weil man erkennt ja doch noch die Parteien. Aber dann gibt es natürlich sowas bei den Grünen jetzt auch, wie das hier.
Die Ukraine braucht weiteres militärisches Material, vor allen Dingen auch schwere Waffen. Und jetzt ist keine Zeit für Ausreden, sondern jetzt ist Zeit für Kreativität.
Also die Frage ist ja, hätte eine CDU-CSU-Regierung eine 100 Milliarden Aufrüstung jetzt durchsetzen können oder wäre sie da nicht quasi auf den Widerspruch der Grünen und der SPD in der Oppositionsrolle quasi gestoßen und hätte das niemals durchboxen können? Ist das quasi nur jetzt den Grünen zusammen mit der SPD möglich?
Ja, also es gibt viele Politikwissenschaftler und es gibt Populärphilosophen wie Herrn Brecht, der sagt, genauso wird's gemacht. Also wenn die Union in der Regierung 100 Milliarden locker gemacht hätte, ist sehr zweifelhaft, ob die das durchbekommen. Eine Ampelkoalition, wie wir sie jetzt haben, macht diesen Vorschlag und was soll die Union dagegen haben?
Genau, und bei Schröder damals mit Hartz IV das Gleiche. Ja, also nur eine SPD kann diese Sozialkürzungen durchsetzen. Sie hat auch die Gewerkschaften schon quasi auf ihrer Seite mit im Boot und hat da keinen Widerstand von der Seite. Wenn das Helmut Kohl noch hätte machen wollen, wäre die SPD dagegen gewesen und die Gewerkschaften und hätte das vielleicht nicht durchsetzen können. Aber ich finde, andererseits haben wir jetzt mit 16 Jahren Merkel keine große tolle Sozialpolitik erlebt. Vielleicht am erstaunlichsten noch war diese Situation hier in der Merkel-Regierung.
Ich kenne bei mir in der CDU und schließe mich gleich mit ein, viele, die sich sehr, sehr viele Gedanken über dieses Thema machen, die längst sagen, da werden die gleichen Werte gelebt und trotzdem irgendwo vielleicht aufgewachsen sind in dem Gefühl, Mann und Frau, das ist eben die Ehe, wie wir sie kennen, und das andere ist eine genauso wertvolle Partnerschaft. Und es spielt sicherlich auch natürlich für diejenigen, die kirchlich gebunden sind, noch einiges eine Rolle. Und deshalb möchte ich gerne die Diskussion mehr in die Situation führen, dass es eher in Richtung einer Gewissensentscheidung ist, als dass ich jetzt hier per Mehrheitsbeschluss irgendwas durchpauke.
Ich erkläre es nochmal kurz. Also das war die Ankündigung von Angela Merkel in ihrer sehr verschwurbelten Art.
Ich bin auch so unsouverän,
Wahnsinn,
ich
oder?
Noch nie gehört.
Das war, glaube ich, in so einem Brigitte-Interview. Sie hat da die Ehe für alle quasi angedeutet, dass sie das zur Abstimmung stellen würde, ohne Fraktionszwang, was dann bedeutet hat, dass im Grunde im Bundestag eine breite Mehrheit für diese Ehe für alle stimmen würde. Und das ist ja dann auch passiert. Also das hat, glaube ich, auch alle überrascht. Das war da schon Wahlkampf. Das drohte zu einem Wahlkampfthema zu werden. Und die Bevölkerungsmehrheit war quasi auch dafür. Angela Merkel hat sich ja immer sehr an diesen Umfragen auch orientiert. Und vielleicht wollte sie das auch so wegräumen als Wahlkampfthema, die Ehe für alle, und hat gesagt, dann beschließen wir es halt jetzt.
Ja, also du fischst da im anderen Lager und sagst, das setzen wir jetzt noch kurz durch, dann habt ihr ein Thema weniger.
Genau.
Und ich kenne aber tatsächlich Menschen in Bayern, CSUler, die da extrem angefressen waren deshalb.
Klar,
die das nicht mitgetragen haben, die das eine Frechheit fanden, die überlegt haben, deswegen nicht die Union oder halt also die CSU in Bayern zu wählen, was sie wahrscheinlich am Ende des Tages aber trotzdem getan haben. Mhm. Aber es hat da geknirscht.
Die deutlichste Kehrtwende und vielleicht auch die schwerwiegendste Richtungsentscheidung der jüngeren Geschichte in Deutschland war sicher das, worüber wir gerade eben schon geredet haben. Der SPD-Kanzler Gerhard Schröder kündigt hier im Februar 2003 an, Sozialausgaben zu kürzen und die Gürtel enger zu schnallen für alle.
Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Alle Kräfte der Gesellschaft werden ihren Beitrag leisten müssen. Unternehmer und Arbeitnehmer, freiberuflich Tätige und auch Rentner.
Ja, das ist ganz schön brutal.
So hat das angekündigt damals. Ich weiß nicht so richtig, was die Unternehmen jetzt geleistet haben.
Ja, ja, genau.
Aber ja, ging dann doch sehr zulasten der ArbeitnehmerInnen. Aber es war natürlich auch eine andere Zeit. Und was man schon sagen muss, es hat natürlich die Arbeitslosigkeit langfristig schon verringert, diese Hartz-IV-Gesetze. Das Ziel ist schon erreicht worden, ja.
Also ich muss eines kurz klarstellen. Hadi, du bist noch ein paar Jährchen älter als ich.
Ja.
Du wirst nächstes Jahr 40, ist mir auch.
Nein. Ich werde 38. Also. Ah, nee, 39 werde ich nächstes Jahr.
Gut, das schneiden wir raus, aber das ist ja kein Problem. Ich bin das. Nee, weil du doch drei. Ich dachte 83.
Ja, ich bin Jahrgang 84.
84, ist es. Okay. Aber du hast mir natürlich da schon ein bisschen was voraus und ich bilde mir ja immer ein, ich habe die Bundestagswahl 98 relativ präsent in meinem Kindskopf abgespeichert. Mhm. Das hatte allerdings was von WM-Finale im Fußball oder so, weil die der Papa war natürlich ein alter CSUler und die Schwestern, die waren alle eigentlich eher sozialdemokratisch gesinnt. Der war ja auch wirklich, der ging ja auch so ein Ruck durch dieses Land und ich erinnere mich da schon noch dran, sozusagen WM-Finale, Wahl 98. aber sonst kann ich da nicht sehr viele Erinnerungen abrufen. Und was das für eine Zeit war, und ich kann das sozusagen mir nur anlesen, also es hieß dann immer, Deutschland war der kranke Mann Europas.
Ja gut, das weiß ich jetzt nicht, ne? Aber,
und marode Kassen und es muss was getan werden.
Ja.
Die Frage ist, was hätte eine Union gemacht?
Ja, ich weiß nicht, ob sie da jetzt zugestimmt haben bei diesen Agenda-Gesetzen.
Das weiß ich auch nicht, aber es hätte grundsätzlich schon ins Konzept gepasst.
Ja, total. Es ist ja kein Geheimnis, dass es einfach eine neoliberale Politik war, die wirklich für die Wirtschaft gut war. Und da kommt auch vielleicht jetzt mein zweiter Gesprächspartner gut ins Spiel.
Hallo.
Hallo, Herr Selig.
Hi.
Hier ist Hadi Fung. Schön, dass Sie Zeit haben. Hören Sie mich gut?
Ich höre Sie ganz weit entfernt. Ich
kann
durch eine Röhre reden.
Ah, okay.
Also wir haben es dann noch hinbekommen.
Ich habe Selig verstanden.
Ja, Raoul Selig. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Mhm. Er ist Schriftsteller. Sein Roman Berliner Verhältnisse stand 2005 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Und er ist vor allen Dingen auch Print- und Radiojournalist. Er hat viele Features für den WDR und den Deutschlandfunk schon gemacht. Und er ist ein großer Kenner linker Geschichte und aktueller linker Strömungen. Mhm. Hierzulande, in Europa und vor allem auch in Lateinamerika. Er hat auch dazu schon zahlreiche Bücher veröffentlicht und ein paar Radio-Features produziert. Und ich lese jetzt gerade sein aktuelles Buch, Wir Untoten des Kapitals, über politische Monster und einen grünen Sozialismus, heißt es. Also du merkst schon, sehr links. Und ja, das war dann echt ein Zufall, dass ich deine Frage bekommen hatte und dieses Buch gerade lese und da dann ein Kapitel lese mit genau der These,
super,
dass halt Parteien entgegen ihrer quasi Programmatik in Politik machen. Raoul Selig bezieht das nur ganz stark auf linke und sozialdemokratische Parteien. Mhm. Seine zentrale These ist das hier.
Ich würde sagen, dass der Wahlakt sowieso überschätzt ist. Also die Vorstellung, dass man da tatsächlich Politik wählt, ist, glaube ich, falsch. Also was da gewählt wird, ist Führungspersonal. Und über die Politik entscheiden dann die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Mhm. Und ich glaube, das entscheidende gesellschaftliche Kräfteverhältnisse ist in unserer Gesellschaft schon das Eigentumsverhältnis, also die Interessen der großen Vermögen, setzen sich dann auch durch, wenn man eigentlich zum Beispiel eine sozialere Politik gewählt hat oder wenn man zum Beispiel eine rüstungs- und am militärkritischere Position gewählt hat. Auch das gerät dann schnell ins Hintertreffen, wenn die großen ökonomischen und geopolitischen Interessen dem entgegensprechen.
Das könnte einen ja eigentlich beruhigen.
Dass man sagt, mir ist Sozialpolitik nicht so wichtig. Ich möchte, dass die Wirtschaft brummt und egal welche Partei da oben ist oder wer regiert, die werden schon immer diesen Dampfer Deutschland irgendwie navigieren, dass die Wirtschaft läuft.
Genau, das Personal wird sich finden und das kann wahrscheinlich auch das, was es da soll. So einen Steuermann genau. wird es auch geben und so. Aber das ist doch eigentlich eine schöne Perspektive auf die Dinge, wenn man sich dann denkt, so wie du in unserer Smartphone-Folge ja auch gesagt hast, oder ein Freund von dir auch in dem O-Ton, ich kann doch mit dem Smartphone in der Hand viel politischer sein. Mhm. Und dann ist doch die Frage, wie können wir diese politischen Kräfteverhältnisse, so hat das, glaube ich, genannt. Gefällt mir auch gut. Er hat nicht gleich Eigentumsverhältnisse gesagt, er hat von politischen Kräfteverhältnissen gesprochen. Hat also, er wirklich, oder?
Ja, genau. Also er meint schon, die Eigentumsverhältnisse sind die stärkste Macht. Also dass die Unternehmen, die großen Vermögen, dieser Block hat einfach den größten Einfluss auf die Gesellschaft, auf die Politik, auf die Meinungsbildung.
Ich glaube, dass es natürlich einmal sehr stark auch über medialen Druck funktioniert. Wir sollten auch uns vergegenwärtigen, dass der große Teil der privaten Medien auch zu Konzernen gehört. Das ist kein ganz unbedeutender Faktor. Dann spielen Thinktanks eine Rolle. Sollte man sich auch vergegenwärtigen, dass Professuren zum Beispiel darüber eingerichtet werden können, dass Geld gespendet wird. Also es ist also möglich, zum Beispiel für große Spender oder für große Stiftungen auch dafür zu sorgen, dass der wissenschaftliche Diskurs, vor allen Dingen in Wirtschaftswissenschaften, dann auch einen bestimmten Diskurs vorgibt. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, über Lobbyismus Druck zu machen und natürlich auch ganz handfest, also die Ansagen der Wirtschaft.
Ja, deswegen bezieht er es halt sehr stark auf diese linken und sozialdemokratischen Parteien, dass die nicht ihre Politik durchsetzen können, weil da halt nicht so viel Macht ist. Und er setzt dann aber auf das Kräfteverhältnis. Er sagt quasi, man muss auf die Straße gehen, man muss sich in Debatten einmischen.
Genau, das meine ich.
Es ist nicht getan, mit einmal alle 4 Jahre ein Kreuz abgeben, seine Partei dann da oben zu wissen vielleicht, die man gewählt hat, wenn sie dann überhaupt dann quasi in die Regierung kommt, sondern man muss da auch dranbleiben auf der Straße und, keine Ahnung, auf Twitter oder wo man halt sich engagiert.
Zu den Eigentumsverhältnissen noch ein Gedanke. Eigentlich auch so ein bisschen als Tenor für diese Sendung. Warum machen Regierungen sowas, dass sie eigentlich im anderen politischen Lager wildern?
Ja.
Das ist Machterhalt. Das ist im Wesentlichen Machterhalt und Menschen mit viel Eigentum, die kannst du vielleicht schon überzeugen. Es gibt ja auch Leute mit ganz schön viel Geld, die hingehen und sagen, wir wollen eigentlich, dass wir mehr besteuert werden. Mhm. Das gibt es schon. Aber es ist sozusagen, das ist schon überschaubar. Und im Wesentlichen geht es darum, dass jemand, der was hat, das auch behalten will. So nicht im großen Sinne da was abgeben möchte.
Ja.
Auf der anderen Seite, wenn wir nicht Eigentum politisch beleuchten, was ich mich bei der Flüchtlingssituation immer gefragt habe, es ist ein Wirtschaftsfaktor, dass wir Zuwanderung haben.
Ja.
Wir bräuchten jedes Jahr 1,5 Millionen Menschen mehr in diesem Land, rein rechnerisch. Mhm. Ich meine, da denken natürlich jetzt die ganzen Rechtsradikalen an irgendwelche Menschen, die man aus Schwarzafrika nach Deutschland importiert, was natürlich vollkommener Wahnsinn ist. Also wir leben in Europa, es ist da ein Durchgang. Wir leben in München. Wir leben in einer Stadt mit dem größten Ausländeranteil.
Ja, stimmt.
Also auf dem Papier, aber da kommen natürlich die Österreicher und die Italiener dazu. Das sind natürlich für viele Menschen ist das nicht das, was sie mit Ausländer meinen. Sondern das sind dann schon die Menschen, die sozusagen von weit, weit weg kommen. Also der totale Rassismus. Und zugleich ist es ja eigentlich sozusagen, du würdest ja der Wirtschaft in den Arsch kriechen, wenn du sagst, wir machen jetzt richtig, richtig fett Einwanderungspolitik.
Ja, ja.
Aber es stellt sich ja keiner hin und sagt es.
Nee.
Warum, Hardy?
Ja, wegen der Programmatik, weil die CDU, CSU quasi ihren Standpunkt nicht aufgeben möchte.
Und dass ihr Standpunkt ist, dass sie Zuwanderung bekämpfen, oder wie?
Ich glaube schon, dass die CDU, CSU quasi ein Problem hat mit schwarzen Menschen.
Ja,
oder
Ausländern oder keine Ahnung, ja. Also Ausländer, die halt richtige Ausländer sind, nicht Österreicher.
Vielleicht sind ja sogar die Leute in der Partei oder zumindest die Tonangebenden können das sicherlich auch rational eher sehen und sehen, dass wir Zuwanderung brauchen. Das wären dann halt so Sachzwänge. Also das hatten wir ja vorhin auch schon, vielleicht war Hartz IV ja einfach ein Sachzwang. Es gab eine riesige Arbeitslosigkeit. Vielleicht musste man das dann so regeln und den Effekt, dass es weniger Arbeitslosigkeit gab, hat es auf jeden Fall erfüllt. Das ist natürlich viele nicht sozialversicherungspflichtige Jobs waren und viele Jobs im Mindestlohnbereich jetzt erstmal dahingestellt, ja. Aber diese vermeintlichen Sachzwänge sind es vielleicht auch, die PolitikerInnen da dazu bewegen, quasi Positionen zu räumen und einfach Politik im Sinne dann der Wirtschaft zu machen. Das hat jedenfalls auch Raul Selig mir gesagt.
Das ist ja auch immer die Frage, was ist denn jetzt eigentlich der Sachzwang, wenn ein Unternehmen sagt, ich ziehe mich aus Deutschland zurück oder ich mache euch hier die Hölle heiß, wenn ihr dieses Gesetz nicht kippt, dann ist es im Grunde genommen ja nicht ein Sachzwang, das ist ja kein natürliches Phänomen, das ist nicht die Schwerkraft, sondern das ist eine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Da wollen manche ihr Interesse durchsetzen, weiterhin mit bestimmten Modellen, zum Beispiel von Umweltzerstörung, ihre Geschäfte machen zu können. Und das ist, glaube ich, das, was dann eben auf die Politiker sich auch auswirkt, wie eben ja ein Druck, der so groß ist, dass er dann als Sachzwang erscheint und dass man dann realpolitisch zurückweicht. Das die entscheidende Aufgabe und einer Regierung ist ja sozusagen, dass die Wirtschaft am Laufen zu halten, wie man das sagt. Ich halte das für ein bisschen oberflächliche Beschreibung, weil natürlich geht es nicht darum, die Wirtschaft am Laufen zu halten, sondern vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass Kapital so investiert wird, dass es Gewinne erwirtschaftet. Und das bedeutet, dass eben soziale und ökologische Belange auch zurücktreten müssen. Das ist genau der Grund, warum einerseits eben eine SPD, obwohl sie soziale Versprechen gibt, dann keine soziale Politik macht in der Regierung, sondern eben neoliberale Politik, wie wir das unter Gerhard Schröder erlebt haben. Oder heute, dass eine Partei wie die Grünen ökologische Versprechen abgeben, aber dann eigentlich, sobald sie in der Regierung sind, dafür sorgen, dass eigentlich alles weiterlaufen kann wie bisher.
Ist dir das zu marxistisch?
Nee, das ist mir überhaupt nicht zu marxistisch. Ja. Also überhaupt gar nicht. Das leuchtet total ein. Also ehrlicherweise hat ja sogar Habeck das schon relativ früh gesagt, also ich glaube nach dem Kniefall da in Katar, wo er darauf angesprochen wird, das passt ja hinten und vorne nicht zusammen mit der Parteienpolitik, ob er da nicht Sorgen hat, dass er da Ärger kriegt sozusagen aus der Partei und sagt, ja, jetzt entschuldigen Sie mal, ich bin ja jetzt hier Minister, ich bin ja jetzt hier nicht Parteienpolitiker, ich bin jetzt hier Minister. Und ein bisschen hat das ja was für sich. Also das muss man schon verstehen. Man macht ja jetzt nicht für diese Hansel, die einen gewählt haben, Politik, sondern für ein ganzes Land. Und das finde ich durchaus verantwortungsbewusst. Das muss ich schon auch sagen. Also ich würde mir das auch nicht wünschen, dass ich jetzt eine Regierung habe, die dann knallhart ihre Agenda durchboxt, wie es ihr gerade passt, kann sie
gut,
ja auch nicht.
Gut, aber Raul Selig sagt ja quasi dann, dass Regierungen Politik machen für eine Minderheit. Nicht für die Mehrheit, weil ich meine, die Mehrheit sind halt Arbeitnehmer, Angestellte und nicht das Kapital quasi, nicht Wirtschaftsunternehmen, nicht Vermögende. Und mir leuchtet zum Beispiel nicht ein, warum.
Ja. Mhm, also,
oder es gibt in Deutschland eine Mehrheit für eine Vermögensteuer. Da gibt es Studien, da sind mal 72%, mal 66% dafür in Umfragen. Und dann sind da nur 10-25% dagegen. Also eine wirklich deutliche Verteilung. Und trotzdem kommt keine Vermögensteuer. Die Regierung Kohl hat sie 1997 ausgesetzt. Das Grundgesetz sieht sie eigentlich vor. Und trotzdem zwei rot-grüne Regierungen unter Schröder haben daran nichts geändert. Und auch die Ampel wird das jetzt nicht einführen, weil die FDP das quasi nicht möchte, dass sie sich da durchgesetzt hat, obwohl sie ja der mit Abstand kleinste Koalitionspartner ist.
Ja, das ist tatsächlich was mich auch mega interessiert. Ja. Also das war, glaube ich, im Teaser für diese Folge, habe ich das gesagt, oder es kam schon öfter zur Sprache. Es gibt mehrere Beispiele von politischen Ideen, wo ich dir sagen kann, das ist mehrheitsfähig, das kommt der Mehrheit zugute. Und trotzdem laufen halt PR-Maschinerien und die Leute kennen ihre eigenen politischen Interessen oft nicht. Also wissen nicht, wer sie vertritt. Und deswegen hast du auch ein Problem, dass sich das nicht in Wahlen so abbilden lässt.
Genau, und Raul Selig sagt halt, ja, wir müssen diese Wahlen gar nicht als so wichtig einschätzen. Da sind wir wieder bei unserer allerersten Folge übrigens. Wie wichtig ist eigentlich das Wahlrecht? Er sagt halt, unsere Demokratie ist eigentlich noch unvollkommen.
Natürlich muss man das, was an Demokratie erkämpft worden ist, unbedingt verteidigen. Aber wir müssen uns auch vergegenwärtigen, dass es eine sehr unvollständige Demokratie ist, wenn Einkommensverhältnisse so ungleich sind und wenn eben der Einfluss von Unternehmen so groß ist. Und das ist eben tatsächlich ein riesiges politisches Problem, dass eben dann Regierungen auch gar nicht die Möglichkeit haben, das zu unternehmen, was eigentlich unternommen werden müsste, sozialpolitisch, aber vor allen Dingen heute eben auch ökologisch.
Ja, hat er vollkommen recht.
Was mir noch einfällt, so als Beispiel, wir hatten ja dann 7 Jahre Rot-Grün. Warum hat das eigentlich nichts an der Massentierhaltung verändert? Ich kann mich nicht erinnern, dass sie zumindest irgendwie Schweine in 1 Quadratmeter mehr quasi zugestanden hätten oder so. Ne? Also so minimal in 7 Jahren Regierung. Ein Kernthema dieser Partei, also Tierwohl.
Ja, ich glaube ganz schlicht, dass es auch damit zu tun hat, dass du damit in der Zeit nicht unbedingt Wählerstimmen gewinnen konntest.
Kann sein, weiß ich jetzt nicht mehr, ne? Aber für mich eigentlich ein Kernthema der Grünen, dass aber gut, genau, kann sein, weiß ich nicht, wie es damals war, ist nur so eine Sache, die mich echt wundert. Aber vielleicht, genau, gab es da ja auch wieder so Sachzwänge, über die haben wir ja schon gesprochen. Ursula Münch ist eben genau der Meinung, dass es bei der Einführung von Hartz IV so einen Sachzwang gegeben hat.
Das war damals eine Position, diese sogenannte Agenda 2010, die die Anhängerschaft der Sozialdemokraten, der Sozialdemokratie tatsächlich übel genommen hat. Da hat die SPD an Stimmen verloren. Das hat meines Erachtens auch viel damit zu tun gehabt, dass es im Grunde auch nicht angemessen begründet worden ist. Also dass es im Grunde auch eine gewisse Notwendigkeit gegeben hat. Wir betrachten das aus der heutigen Situation und haben zu wenig in Erinnerung, dass wir damals tatsächlich eine hohe Arbeitslosigkeit hatten. Und die Überlegung war damals, wie kann man im Grunde Menschen auch wieder stärker in Arbeit bringen.
Das ist quasi diese entgegengesetzte Position. Raul Selig sagt, diese Sachzwänge gibt es nicht. Das ist ein Interessenskampf immer. Und Ursula Münch sagt, nein, es gibt da halt diese Sachzwänge und deswegen müssen Parteien quasi ihre Prinzipien auch mal über den Haufen werfen. Ursula Münch hat mich dann auch überrascht mit dieser Aussage hier.
Warum machen das die Regierungen? Weil wir ihnen als gesammelte, summierte Wählerschaft ja nichts anderes, keine Alternative lassen. Wir zwingen die Parteien in eine Konstellation, in Regierungskonstellationen, die sie nicht unbedingt von sich aus eingehen wollen. Und dann haben wir auf einmal ganz neue Flexibilitäten. Man koaliert auf Landesebene, man opponiert auf Bundesebene. Das macht es unübersichtlicher, unser Parteiensystem. Das macht Regierungsverantwortung unübersichtlicher. Aber nochmal, mein Punkt ist, offensichtlich wollen die Wählerinnen und Wähler das so.
Also die Wähler wollen das so.
Also das ist ein bisschen bizarre.
Ja, also individuell möchte natürlich jeder und jeder, dass sich seine oder ihre Partei quasi durchsetzt und quasi möglichst prinzipientreu. Und zusammengenommen kommt das aber dann zu einem Ergebnis, dass keine Partei einfach machen kann, wie sie will.
Und sie sagt ja regelrecht, dass niemand will. Am Ende kommt etwas raus, was niemand will.
Also sie sagt halt abstrakt, will quasi die Wählerschaft das so, ja.
Also hast du den Eindruck, dass sie das als so defizitär empfindet? Ich finde das grundsätzlich doch sehr begrüßenswert. Also ich wünsche mir doch genau das in der Demokratie. Ich meine, wir haben jetzt seit mehreren Jahren ein richtiges Problem, nämlich mit der AfD. Sonst hätte ich gesagt, alle Parteien in einem Parlament sind grundsätzlich sozusagen für eine Koalition fähig, für die ich mich nicht schämen müsste.
Ja.
Und wenn du dir jetzt das im Osten anschaust, wie die Union sich sozusagen notgedrungen irgendwie da der AfD annähern muss, damit sie wählbar wird für Leute, für die die AfD so interessant ist. Das ist zumindest so ein bisschen
das
der Eindruck.
Das ist deren Strategie.
Ja, das ist deren Strategie. Osten. Und deswegen muss sozusagen eine CDU im Osten halt sich deutlich rechter aufstellen als eine CDU,
im
CSU im Westen
genau.
Oder halt in Regierungsverantwortung auf Bundesebene.
Und da hat man halt schon ein ziemliches Spagat wieder. Und wo sind die Prinzipien da, ja? Dazu kommt ja, dass Parteien eigentlich immer an Zustimmung verlieren, wenn sie als zerstritten wahrgenommen werden.
Mhm. Also,
und dabei ist es ja einerseits ganz logisch, dass es auch innerhalb einer Partei verschiedene Meinungen gibt und um den Kurs gerungen wird. Und Ursula Münch geht noch weiter und betont diesen Streit.
Parteien haben ja auch die Funktion, vor allem Volksparteien, den Streit innerhalb einer Gesellschaft über Migration, über Waffenlieferungen, über die richtige Reaktion auf die Klimakrise, dass sie den Streit auch innerhalb der Partei eigentlich schon vorverarbeitet. damit er gar nicht in der Gesellschaft eskaliert. Das ist eigentlich eine zentrale Aufgabe von Volksparteien. Und im Grunde zu Kompromissen zu kommen, zu Lösungsansätzen zu kommen, das auch über verschiedene Personen, Führungspersonen abdecken zu können. Aber das ist natürlich in dieser Bandbreite immens und kann, wenn das in der Öffentlichkeit nicht mehr wahrgenommen wird als eine Leistung, wenn die Medien sich dann eigentlich nur auf den Konflikt stürzen und auf die streitenden Protagonisten, die Personen, die da miteinander streiten, und verkennen, dass das eine zentrale Aufgabe ist, dann kommt es der Partei womöglich nicht zugute, dass sie es geschafft hat, diese Konflikte aufzulösen.
Also Parteien können uns alle entlasten, weil sie quasi schon Themen abräumen, indem sie streiten und dann irgendwann zu einem Ergebnis kommen.
Und es ist ihre Aufgabe zu streiten.
Sagt Ursula Münch, genau.
Man könnte es jetzt in einem demokratischen Ideal sagen, für uns. Die sollen für uns, ich will die, damit die für mich da streiten.
Ja, Raul Selig würde da widersprechen. Er sagt ja, Parteien und Regierungen haben nur sehr begrenzten Spielraum und räumen halt nicht den Streit an unserer Stelle ab oder die Themen an unserer Stelle ab, weil sie halt immer in eine gewisse Richtung gedrängt werden von der Wirtschaft und von den Vermögen. Und deswegen müssen wir selbst immer wieder auf die Straße gehen, wenn man wirkliche Veränderungen will. Wir müssen uns in Debatten einmischen und dranbleiben an den Themen.
Auf jeden Fall muss man verstehen, dass gesellschaftliche Kräfteverhältnisse jeden Tag geformt werden, nicht nur alle 4 Jahre beim Wahlgang, aber natürlich auch nicht nur Proteste auf der Straße, sondern eben zum Beispiel auch Arbeitskämpfe sind ein ganz wichtiges Mittel immer auch gewesen, um Interesse von Belegschaften durchzusetzen. Gesellschaftliche Bündnisse, öffentliche Debatten, also auch das ganze öffentliche Klima. Und man muss vor allen Dingen eben auch verstehen, dass es mit einem Mal oder mit einem Sommer der Mobilisierung nicht getan ist. Das versuche ich immer den jüngeren Aktivistinnen und Aktivisten aus der Klimabewegung zu sagen. Also es war schon erfolgreich, was ihr gemacht habt. Ihr habt es auf die Tagesordnung gesetzt, aber dadurch, dass ihr es auf die Tagesordnung gesetzt habt, das Klimathema, sind die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse noch nicht verschoben. Jetzt beginnt die Arbeit eigentlich erst richtig und ihr müsst den Druck auch weiter erhöhen.
Ja, also das ist, was ich in ähnlicher Art und Weise so beobachtet habe. Ich habe mal einen Verhandlungsexperten gehört, der früher mal bei der Polizei war und mit Entführern und Geiselnehmern verhandelt hat und heute das für große Firmen macht. Der Herr Schranner, das ist glaube ich ein Bayer, hat auch tolle Verhandlungsbücher geschrieben. Und der hat in Zusammenhang mit den Fridays for Future Aktivistinnen und Aktivisten eben auch gesagt, der Fehler ist, dass sie nicht verhandeln wollten. Mhm. Also sie haben gesagt, wir haben es auf die Agenda gesetzt, aber das war's dann. Okay. Aber eigentlich hätte man jetzt einsteigen müssen und hätte sagen müssen, wir fordern das jetzt. Weil es heißt ja immer, auf den Plakaten steht es ja oft, es ist ein bisschen selbstironisch, wir streiken so, wie ihr handelt. Also wir gehen nicht zur Schule, wir machen nichts, wir setzen uns jetzt hier hin und streiken so, wie ihr handelt. Ihr macht ja nichts.
Ah ja, verstehe. Ja.
Aber in die Verhandlung einzusteigen und zu sagen, wir fordern, dass das jetzt gemacht wird, das ist eigentlich erforderlich, um wirklich was zu bewirken. Und was ich vorhin schon dazu sagen wollte, was die Ursula Münch so schön umrissen hat, für das Management von einer Gesellschaft ist das perfekt, wie wir es haben. Die Parteien federn sozusagen die Streitthemen ab, verhandeln die auf einer größeren Ebene, dass das nicht nach unten sickert und verhandeln das sozusagen für alle öffentlich im Parlament oder so. Und wir können ein bisschen sozialer in die eine Richtung werden. Wir können womöglich zeitgleich ein bisschen liberale Politik auch noch machen jetzt mit der Ampel und dann irgendwie so ein bisschen gesetzte verwaltungstechnische Sozialdemokratie. Das geht alles in einem, aber was wir damit nicht können, wir können keine großen Sprünge machen. Wir können nicht von heute auf morgen große Ideen umsetzen, die zum Beispiel jetzt dem Klima zugute kämen. Das ist so ein bisschen...
Dafür braucht es halt dann quasi außerparlamentarischen Druck.
Genau. Ja?
Das beschreibt Raul Selig auch in seinem Buch. Und zwar, dass die großen sozialpolitischen Errungenschaften in Deutschland nicht von Parteien oder PolitikerInnen durchgesetzt wurden, sondern von sozialen Bewegungen aufgrund von Streiks und aufgrund von Demonstrationen.
Ich würde dafür plädieren, dass man viel stärker sich um eine Geschichtsschreibung von unten bemüht und versteht, dass eben soziale Veränderungen nicht auf das Konto von guten und vernünftigen Herrschern gehen, sondern dass die vor allen Dingen in erster Linie durchgesetzt werden von den Betroffenen selber. Also es ist nicht Bismarck gewesen. Bismarck hat natürlich die Gesetze eingebracht oder einbringen lassen. Aber der Druck da war entstanden, weil die Arbeiterbewegung, die Gewerkschaften, damals auch noch eine sehr kämpferische Sozialdemokratie, rasant am Wachsen war. Gar nicht, die war noch gar nicht besonders stark. Aber das wuchs so rasch, dass man Angst hatte, dass diese Bewegung außer Kontrolle geraten könnte. Und dann hat man gesagt, wir verbieten die damals neu gegründete SPD und gleichzeitig machen wir aber Gesetze, die auch dem Arbeiter zeigen, dass der Staat auch an sie denkt. Und so ähnlich muss man das auch sehen nach 1945. Also die sozialen Elemente der sozialen Marktwirtschaft gehen nicht aufs Konto von Ludwig Erhard. Der hat am Anfang überhaupt nicht von der sozialen Marktwirtschaft geredet, sondern nur von Marktwirtschaft. Die ganzen Dinge, also wie Rentenanpassung und dann später auch Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, das waren Errungenschaften, die zum Teil aufs Konto der Gewerkschaften gingen. Also gab einen langen Streik in der Werftindustrie in Schleswig-Holstein, aber auch von einfach Hungerprotesten. 47, 48, das ist heute kaum noch bekannt, gab es in Westdeutschland zahlreiche, mehr oder weniger spontane regionale Generalstreiks und es gab sogar Massenproteste, zum Beispiel in Stuttgart, wo dann die USA sogar Panzer auf die Straßen geschickt haben, damit die Proteste sich wieder beruhigen. Und das waren eben Proteste gegen die schlechte Versorgungslage und gegen auch die anstehende Währungsreform, wo eben viele Arbeiter befürchtet haben, dass sie ihr Lebensmittel nicht mehr bezahlen können. Und erst daraufhin werden dann eben soziale Elemente in dieses Reformprogramm aufgenommen. Und Erhard sieht sich gezwungen, von einer sozialen Marktwirtschaft zu reden. Und viele Dinge, die dann heute so als soziale Errungenschaften von unserer Gesellschaft gelten, sind dann erst in 50er und 60er Jahren eingeführt worden, eben durchaus auf den Druck von links.
Wunderbar.
Du hast bei Erhard genickt.
Ich habe bei Erhard genickt, aber ich mag jetzt einfach mal ein bisschen Ärger machen. Das ist für mich zum Teil wunderbares linkes Geschwätz. Aha. Weil, was hilft mir das denn heute? Also schau dir mal die Gorilla-Fahrer an, die haben keine Gewerkschaft. Die haben keine Arbeitsrechte.
Ja, klar.
Also was meint er denn? Also wie kann ich denn jetzt mich sozusagen wieder formieren und einen Druck erhöhen? Wir haben doch eine ganz andere Situation. Ich verstehe nicht, warum er mit dieser Konserve daherkommt. Er hat recht mit dem, was er sagt. Mhm. Aber was hilft mir das jetzt?
Na gut, im Jahr 2022? Und die Gorillas.
Die nehmen ab. Die Gewerkschaften verlieren.
In den USA ist jetzt mit Amazon, haben sie geschafft, da eine Gewerkschaft oder was, einen Betriebsrat zu gründen und die Gorillas Workers wollen das ja auch schaffen. Also,
das,
ja, aber genau
darum. Will ich hoffen, dass ihnen das gelingt, aber sozusagen, das ist, wir fangen bei Null an, Hardy. Ja. Also wenn ich das höre, das ist wirklich total schön. Ich finde das auch, dass das einen Mut macht, wenn man sieht, dass viel gelingt.
Ja.
Aber im Moment ist das Problem, wir haben heute gesagt, zum einen gelingt es nicht, dass Leute verstehen, wo ihre Interessen eigentlich liegen. Das haben wir jetzt so ein bisschen fundamentiert. Denn das haben wir so explizit jetzt noch nicht gesagt, aber ich formuliere das jetzt mal so, es wird halt überall nach Umfragen regiert.
Mhm.
Und zum Dritten ist die Frage, wie sich heute Bewegungen formieren. Also Fridays for Future ist wahrscheinlich die größte Bewegung, die in den letzten 15 Jahren zustande kam. Und wir beide, auf wie viel linken Demos, ob das gegen die SIKO oder sonst was war, waren wir beide und haben nicht das Gefühl gehabt, dass sich da jetzt mal eine Bewegung formiert. Also Fridays for Future ist die erste.
Ja.
Und das sind sehr junge Leute, die dann sagen, wir stehen jetzt hier, um zu sagen, dass es falsch läuft. Wir haben aber auch keine Ideen und steigen auch nicht in die Verhandlungen ein.
Also, naja, ganz so ist es nicht. Die haben schon auch Ideen.
Ich nehme es zurück. Es gibt da Ideen, aber ich habe mich jetzt vorhin ein bisschen drüber aufgeregt, dass man da nicht sagt, wir gehen da an den Tisch und fordern.
Nee, also klar, es ist jetzt nicht die Zeit der großen sozialen Bewegungen. Außer halt Fridays for Future, finde ich auch so, ist die einzige Ausnahme, wo man sagt, okay, die haben wirklich schon was bewegt und haben auch Potenzial.
Und warum ist das so? Das ist wahrscheinlich auch so, dass du halt viel weniger, ich nenne das jetzt mal Identifikatoren hast. Also das in der Soziologie fängt es damit an, dass man nicht mehr von Klassen, sondern von Milieus spricht. Du hast sozusagen nicht mehr Statussymbole, kann sich heute jeder leisten mit einem guten Kredit oder einem guten Leasingvertrag, dann stelle ich mir auch den 7er BMW hin, auch wenn ich vielleicht irgendwie nicht so gut verdiene. Also das ist alles vom Tisch und das war früher anders. Das war wirklich anders.
Ja, aber Wofür plädierst du jetzt, dass man dann die Hände in den Schoß fallen lässt oder sich eine Illusion hergibt, dass es doch die Parteien quasi alleine richten werden?
Ich plädiere für ein soziales Pflichtjahr, das gerade in der Mache ist.
Ja.
Und ich hoffe, dass das kommt, weil das, glaube ich, also ich meine, diese Gewerkschaften waren ja deshalb so stark, weil die Menschen wirklich, die Arbeiterschaft da gemerkt hat, wir haben überhaupt keine Chance.
Mhm.
Wir haben nur eine Chance und das ist die, dass wir zusammen uns da eine Stimme verschaffen und im Zweifel streiken. Also wie wichtig ist dieser Streik? Wie wichtig ist es, dass man streiken kann?
Ja, klar.
Ist das jemand, der da auf diesem Gorilla-Fahrrad sitzt, ist das dem noch eine Idee?
Die haben ja gestreikt, doch.
Die haben auch schon gestreikt, ja. Die haben
auch gestreikt. Obwohl sie nicht durften. Ja, genau.
Dass man das, dass sie es nicht dürfen.
Weil sie halt nicht in der Gewerkschaft sind.
Das ist so furchtbar, welche Arbeitsverhältnisse wir heute haben. Vielleicht müssen wir da mal eine Sendung drüber machen.
Ja.
Mit Uber. Also das ist sozusagen der absolute Irrsinn. Also der hätte sich in Karl Marx im Grab umgedreht. Also zumindest hat der Kapitalist früher noch die Arbeitsmittel, die Produktionsmittel zur Verfügung gestellt.
Ja.
Als Uber-Fahrer musst du dein eigenes Auto mitbringen und das selber versichern.
Ja, ja.
Und die haben dann 200 Mitarbeiter weltweit, machen aber Millionen Umsätze, weil sie sich zwischenschalten. Also das ist ein Drama. Und jetzt ist meine Frage, sorry, ich bin gerade voll in Rage,
merke ich. Finde ich gut, Bene, finde ich gut.
dass der Herr Selig, was sagt er denn da jetzt dazu? Was können wir da jetzt daraus lernen, dass es nicht Erhard war, der die soziale Marktwirtschaft
auch wenn es gerade nicht
geschaffen hat,
bis auf Fridays for Future keine große Aussicht auf Erfolg hat, sagt er, wir dürfen uns nicht auf Parteien verlassen und nicht auf PolitikerInnen verlassen, sondern wir müssen das halt selber in die Hand nehmen. Wir müssen an den Themen dranbleiben, wenn wir wirklich eine Veränderung wollen. Und ich meine, im Endeffekt, deswegen trägt sein Buch ja auch das Wort Sozialismus im Untertitel, möchte er natürlich die Eigentumsverhältnisse ran. Er möchte große Firmen vergesellschaften, nicht unbedingt verstaatlichen, aber vielleicht als Genossenschaft organisieren. Er möchte auch mehr, das wird dir vielleicht auch gefallen, mehr Demokratie innerhalb eines Unternehmens. Also
ja, absolut.
Er sagt halt auch, die Demokratie ist irgendwie auf dem halben Weg stehen geblieben, weil wir haben zwar politisch sozusagen eine Demokratie, können alle 4 Jahre wählen und ganz viele Lebensbereiche da regeln lassen, aber da, wo wir 40 Stunden, die meisten von uns 40 Stunden die Woche sind, haben wir null Einfluss drauf, was dort passiert, wohin die Reise geht, wie die Arbeitsbedingungen sind. Und das sieht er auch als ein großes Defizit. Und da kommen wir dann wiederum zum Thema der ersten Sendung, zum Thema Politikverdrossenheit. Also, dass Demokratie in Unternehmen nicht stattfindet, ist vielleicht auch ein Grund, warum viele mit der Demokratie nicht so zufrieden sind. Und wenn halt Parteien jetzt in der Argumentation von Raul Selig keine Sozialpolitik machen, obwohl sie das Wort Sozial im Namen haben oder das Wort Linke, führt das halt auch zu einer wachsenden Politikverdrossenheit. Und das sagt auch Ursula Münch übrigens, also dass das ein Riesenproblem ist.
Beim Teil der Wählerschaft produziert es Politikverdrossenheit, weil man diese klare Positionen nicht erkennt. Aber wenn wir uns die Wahlergebnisse anschauen, der größere Teil der Wählerschaft scheint es für gut zu heißen. Aber das ist natürlich immer wieder die Schwierigkeit. Also die Politikverdrossenen haben nach 2013 die AfD zum Teil gewählt, eventuell auch die Linkspartei. Also da hat sich die Unzufriedenheit dann eher in einer Wahl einer sogenannten Protestpartei oder einer extremen Partei niedergeschlagen. Bei den letzten Landtagswahlen sehen wir im Grunde wieder so einen Rückgang und eigentlich so wieder eine Rückkehr zu diesen früheren Verhaltensmustern. Nicht mehr Wahl der AfD, nicht Wahl der Linkspartei, mit denen ist man ebenfalls unzufrieden, sondern tatsächlich wieder Rückzug ins Nichtwählerlager. Was natürlich problematisch ist, weil wir gelernt haben, aus Nichtwählern werden auch relativ schnell, wenn sie mobilisiert werden, womöglich auch Wähler von extremistischen Parteien.
Dafür schätze ich diese Ursula Münch extrem. Also weil da braucht es keine umständlichen Brücken.
Ja.
Das stimmt, ja. Aus Nichtwählern werden halt auch oft Wähler extremistischer Parteien.
Genau, haben wir ja schon erlebt mit der AfD, als die ihren Höhenflug hatte quasi. Und ich glaube, jetzt sind wirklich auch ein paar Leute von der AfD quasi dann auch enttäuscht sozusagen und haben jetzt gar keine Partei mehr. Und ich finde das ja eigentlich schon für die NichtwählerInnen schlimm. Also dass sie quasi das Gefühl haben, ich kann nichts machen, egal was ich will. Es gibt da niemanden, der sich für meine Belange einsetzt. Und ich bin quasi von dieser Demokratie, ich werde übersehen sozusagen. Das ist ja das Gefühl. Ne?
Hadi, was glaubst du eigentlich, wie Menschen für gewöhnlich einen Umgang pflegen mit Parteien? Ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, wenn es dann zur Bundestagswahl oder Landtagswahl oder wegen mir auch bei, wenn ein Oberbürgermeister irgendwo in einer großen Stadt gewählt wird, dann denke ich mir oft, die begreifen das wie so ein Pferderennen. Ich setze jetzt auf ein Pferd.
Ja.
Und mal schauen, ob es gewinnt. und wenn es gewinnt, dann hoffe ich doch, dass es was für mich bringt.
Ja klar, die meisten Menschen wählen, glaube ich, schon so, dass sie sich eigene Vorteile davon versprechen. Oder halt auch, also ich würde also sagen, ich wähle eher solidarisch. Das
Interessen, dass meine Interessen gestärkt werden, so sagt man das, glaube ich, im politischen Sprech.
Ja klar, also das jetzt ist ja kein Geheimnis, dass vom Tankrabatt vor allem reichere Leute, also nicht zumindest nicht die Armen profitieren, weil die haben vielleicht gar kein Auto oder die fahren nicht so viel. Also Leute, die viel fahren und die ein Auto haben, die profitieren überhaupt aber nur vom Tankrabatt. Und das sind FDP-Wähler.
Das worum man ja also die Reichen manchmal beneiden muss, das ist ja nicht unbedingt der Reichtum an sich, sondern dass die es in der Hinsicht relativ leicht haben, weil sie ja wissen, dass sie eigentlich nur die Sozialisten verhindern müssen.
Ja,
sonst
genau.
werden ihre Interessen ja immer verdrehen.
Wenn selbst die SPD deren Politik macht, sozusagen, ja. Ich meine, es gibt Ausnahmen. Wie gesagt, der Mindestlohn, dass der eingeführt wurde, finde ich ein Meilenstein. Und dass er jetzt trotz Ukraine-Krieg quasi erhöht wird, finde ich gut. Es ist nicht alles so schwarz-weiß.
Nee, ja? Ist es gar nicht. Ich meine nur, es wirkt manchmal so, als würden Menschen mit viel Geld automatisch irgendwie mehr politische Teilhabe haben. Wie geht's denn da jetzt so, da musst du jetzt noch gar nicht ins Prekariat gehen. So eine untere, sozusagen der untere Mittelstand, der einfach so seine Sorgen hat, kann ich das noch durchbringen, so bis zur Rente, kriege ich eine Rente? Wie soll der sich denn in der politischen Landschaft da zurechtfinden?
Ja, eben. Ne? Was gibt's für die für ein Angebot?
Genau. Und wo fühlt der sich vertreten?
Ja. Und ich finde, man muss bei dem anderen, man muss gar nicht auf die Reichen quasi, was weiß ich, was sind die Reichen, die oberen 10%, die oberen 1%, so die obere Mittelschicht quasi wird ziemlich gepampert eigentlich, ja. Also wer greift denn jetzt diese 5.000 Euro Förderung für ein Öko-Auto ab, für so ein, wie heißt das?
E-Auto,
genau, für so ein E-Auto ab und kriegt dann noch so eine Ladesäule in der Garage gesponsert
spendiert.
Quasi. Genau, ja. Also das sind ja auch nur Leute, die schon überhaupt eine Garage haben und so halt, ja. Also es sind, sind schon sehr, sehr wohlhabende Menschen. Aber es ist quasi vielleicht das obere Drittel der Gesellschaft so halt, die da ganz gut gepampert sind. Und ja, das untere Drittel wird, glaube ich, vergessen. Und Ursula Münch sieht das wirklich als Riesenproblem. Sie kann sich auch erklären, warum es halt nicht passiert, dass diese Schicht beachtet wird. Aber sie sieht es wirklich als sehr große Gefahr an.
Es geht natürlich auch darum, Politik für Rentnerinnen und Rentner zu machen, die unter Umständen ja, sich sozial komplett abgehängt fühlen, aber natürlich auch für Arbeitslose, ganz selbstverständlich. Das heißt jetzt ja nicht, dass man Wählerinnen und Wählern ständig Wahlgeschenke machen kann. Also die Zeiten der Wahlgeschenke sind vermutlich, befürchte ich, allmählich vorbei. Das ist natürlich auch für die Volkspartei eine ganz große Krux.
Wahlgeschenke hatten wir im ersten Thema. Es ist ja ein O-Ton, hätte sie unsere erste Folge gehört.
Du hast sie vorher angerufen wahrscheinlich und gesagt, bitte. Du musst aber sagen, dass Ballgeschenke allein auch nichts ändern oder nicht möglich sind.
Und der andere Punkt war, dass man Rentner und Arbeitslose nicht vergessen darf und dass man schon auch Dinge schaffen muss, die bei den Leuten ankommen. Und Hadi, ich sag dir das jetzt mal ganz ehrlich, ich bin ein Riesenfan von diesem 9-Euro-Ticket.
Ja.
Egal wie unsinnig das womöglich für diese 3 Monate ist, aber dass man das mal probiert.
Mhm.
Und dass ich mir das kaufe und das ist ein regelrechtes Freiheitsgefühl bei mir entfaltet. Ich muss mich nicht drum kümmern, es wird allen zuteil, sozusagen, ob man das jetzt dauerhaft institutionalisieren kann und ob das Sinn macht, weil deshalb Leute ihr Auto stehen lassen. Das weiß ich nicht. Das muss ich heute nicht beantworten. Aber was ich stark machen will, das ist Politik, die wird hier, ich zeige hier gerade mit dem Finger nach oben, die wird oben entschieden. Und die kommt unten an, das spüre ich.
Ja.
Und das ist gut.
Genau.
Das ist ganz wichtig.
Ja. Und diese Mindestlohnerhöhung, ich glaube, die reden von 6 Millionen Menschen, die es betrifft, die jetzt dann also von, was weiß ich, 10,80 auf 12 Euro, das ist ja schon auch 10% oder so, oder mehr Lohnerhöhung. Genau.
Und das Gleiche gilt auch für also vor allem, also das ist ja schon schlimm genug, dass man Rentner und Arbeitslose in einem Atemzug nennt.
Ja,
also,
stimmt. Ja.
Also das ist eigentlich schon, also vielleicht machen wir auch mal noch eine ganze Folge über die Rente an und für sich. Aber das ist ja, also das Schlimmste überhaupt, die Vorstellung, dass du da noch gearbeitet hast ein Leben lang und dann im Alter, wo du ja auch irgendwann einfach nicht mehr so gut unterwegs bist.
Ja, wo du dann nicht davon leben kannst.
Du musst gepflegt werden. Von Angehörigen, vom Staat braucht es da institutionalisierte Ideen, damit man dir dann noch ein menschenwürdiges Leben da irgendwie ermöglicht.
In dem Punkt geht Raul Selig auch mit Ursula Münch dann zusammen. Also er sieht das auch als große Gefahr. Und vielleicht ist da auch nochmal eine kleine Antwort auf die große Frage, die du gerade mit so einer Erregung gestellt hast. Was ist denn dann, wenn wir doch keine starken Gewerkschaften mehr haben und keine großen sozialen Bewegungen, was ist denn dann die Idee? Da antwortet er hier auch nochmal ein bisschen drauf.
Wenn wir nicht die ökologische Krise bearbeiten, real wirklich bearbeiten und nicht nur Erklärungen abgeben, dann werden die gesellschaftlichen Verhältnisse kollabieren. Also dann ist es ja nicht so, dass dann die Natur stirbt, sondern dann werden unsere Gesellschaften zerbrechen. Also wir rauschen mit aller Macht in eine große Krise rein. Und das Wahrscheinliche ist in solchen Krisen, dass es dann ganz autoritäre Antworten geben wird. Also entweder Kriege oder eben autoritäre Regime, so wie sich es mit Donald Trump und Bolsonaro schon angedeutet hat. Das steht uns bevor. Und wenn wir eben nicht dafür kämpfen, dass wirklich radikal demokratisiert wird und eben radikal auch die Interessen von Vermögenseliten oder Vermögensminderheiten zurückgedrängt werden. Wenn wir glauben, dass das nur in der Zukunft irgendwann mal Ziel sein kann, dann haben wir die unmittelbaren Auseinandersetzungen, die wir jetzt eigentlich gewinnen müssen, schon verloren.
Also wer quasi jetzt was verändern möchte, wer jetzt noch die Klimakrise aufhalten möchte zum Beispiel oder wer jetzt mehr soziale Gerechtigkeit möchte, bevor die nicht wieder Protestwähler noch mehr anwachsen, der muss jetzt wirklich handeln und darf sich auch nicht, also einerseits darf er nicht quasi depressiv werden und sagen, hat alles keinen Sinn, andererseits darf er auch nicht der Meinung sein, dass es jetzt momentan, gibt es jetzt nicht die Stimmung für, ist jetzt nicht wirklich vielleicht irgendwann in der Zukunft mal so und dann ist es halt zu spät.
Ja, darf ich dazu eine Anekdote erzählen?
Gerne.
Ein guter Freund von zu Hause aus meiner Heimat, der auch
bei Memmingen?
Bei Memmingen, im Allgäu, der auch in München lebt, der Paul, liebe Grüße an den Paul, mit dem habe ich mich neulich über den Krieg unterhalten.
In der Ukraine, ja.
Genau, und dann hat er erzählt, ja, irgendwie früher hätten wir wahrscheinlich irgendwie mit der Mutter und so da auch Geflüchtete aufnehmen können und so. Und die ist halt heute auch nicht mehr so fit wie früher und das ging halt nicht und so. Und dann hat er sich halt überlegt, was kann ich tun? Mhm. Und dann hat er gesagt, ich bin heimgekommen, ich habe alle Heizungen ausgedreht. Mhm. Und es ist mir so scheißegal, wenn du mir jetzt sagst, dass das überhaupt nichts bringt. Und das fand ich so gut. Weil es manchmal, also sozusagen, das ist sozusagen der Homo Politicus, den man sich wünscht, der einfach mal tut und schaut auch, was passiert und das nicht immer kompliziert abwägt und sagen, ja, ich sage erstmal lieber gar nichts und tue erstmal lieber gar nichts und wenn, dann muss das ja irgendwie die Politik regeln oder so, sondern dass einen das betrifft. Und das hat mir imponiert, muss ich sagen.
Das ist ein bisschen eine hilflose Reaktion vielleicht auch, aber ich meine, selbst Habeck hat das ja quasi empfohlen oder gesagt, auch kürzer duschen oder so hat er, glaube ich, gesagt, sollten die Leute.
Ja, das ist natürlich albern, wenn er das sagt, aber wenn ich dir sage, Habeck, ich mache das jetzt, ich dusche nur noch jeden zweiten Tag. Man kann Politik ja sehr in seinem Alltag erlebbar machen. 9-Euro-Ticket ist was wir auch in irgendwie diesen Zusammenhang gebracht haben. Das kommt bei den Leuten an und ich glaube, da kommen immer gute Ideen am Ende des Tages raus.
Wo sind wir denn jetzt am Ende des Tages? Bist du noch der Meinung, dass man die entgegengesetzte Partei von dem, was man eigentlich möchte, wählen sollte?
Also ich glaube, dass es in jedem Fall Sinn macht, dass man auf die Suche gehen soll nach den eigenen Interessen und schauen soll, wer sie zumindest für einen Zeitpunkt X am besten vertritt.
Ja.
Dass man sich nicht so sehr beeindrucken lässt von der politischen Wetterlage, von Populismus und in gewisser Weise trotzdem noch ein bisschen Verständnis haben soll für Parteien, die zwar einen Markenkern haben, aber sich natürlich auch irgendwie an Situationen anpassen müssen.
Mhm. Also du bist bei Ursula Mönch und siehst das quasi schon ein, dass es auch sein Gutes hat vielleicht, diese Kompromissbereitschaft.
Ja, also was ist die Alternative, ist die Frage. Ja. Also ich stelle mir ja schon manchmal die Frage, was würde denn passieren, wenn wir den total ehrlichen Politiker hätten, der ganz ehrenwerte Ziele hätte, die 60% der Menschen im Land zugute kämen. Mhm. Das ist nicht so wahnsinnig weit weg von totalen Populismus. Also das ist sozusagen, wir müssen schon drum ringen.
Ich finde Populismus ja eh schwierig als Begriff, ja.
Ja, es ist ein Trumpismus.
Na gut, ja, aber jetzt, ja gut, wird auch vieles als Populismus bezeichnet, das einfach wird so abgekanzelt.
Ich kenne jetzt kaum sozusagen wirklich Ideen, wegen mir auch von der politischen Linken und der politischen Sozialdemokratie, die ich jetzt einfach so populistisch nennen würde. Mhm. Das ist eher das, was die Münch mit den Wahlgeschenken meint. Und Mauern bauen und solche Geschichten. Das ist klar.
Nö, manche sagen ja schon auch, eine Vermögensteuer wäre Populismus oder eine Erbschaftssteuer oder 15 Euro Mindestlohn wäre dann Populismus oder so, ja. Und für mich sind das auch einfach nur Positionen erstmal. Genau wie man ja sagen könnte, ein Tankrabatt ist Populismus, ja. Also ist einfach nur ein Wahlgeschenk oder so. Und genau, also gut, aber. Ich fand jetzt eigentlich, bin mit dieser Frage reingegangen und finde halt auch diesen Gedanken ganz charmant, dass man sich halt nicht einfach, dass man nicht davon ausgehen sollte, dass Parteien jetzt ausgerechnet die Politik machen, die man vielleicht von ihnen erwartet, sondern dass man da selber weiter Druck macht, quasi damit auch die Sachen passieren, die man sich wünscht. Und glaube, fürs Klima gilt das ganz besonders momentan.
Voll, ja, total.
Ja. Hadi, das wär's.
Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Ich war heute auch emotional bei der Sache.
Das stimmt, ja, fand ich gut.
Folgen nicht.
Jetzt ist es wieder soweit. Wo schicke ich dich als nächstes hin?
Ja, ich bin so platt nach heute. Bin gespannt.
Ja, ich habe mir gedacht, diesmal nehme ich jetzt den Elefanten im Raum. Die Frage, was ist eigentlich im Osten los? Also wir haben ja schon ein paar Mal auch in unseren bisherigen Folgen ist es vielleicht zur Sprache gekommen. Du kommst aus einem kleinen bayerischen Ort, ich komme aus einer kleinen Stadt in Sachsen und da sind wir auch schon oft an so Kneipenabenden oder so drauf zu sprechen gekommen. Mhm. Ich erkläre dann immer gern den Osten so ein bisschen und ich finde sehr gut, dass du da eine Neugier hast. Und ich bestätige dann teils die Vorurteile, weil ich vieles auch schon erlebt habe. Und erzähle zum Beispiel von Begegnungen mit Nazis. Und dann verteidige ich aber auch meine Heimat und meine Leute dort und erzähle dir, dass natürlich nicht alle rechts sind oder abgehängt. Und werbe auch so ein bisschen für Verständnis, dass halt auch viel schiefgelaufen ist nach der Wiedervereinigung. Aber ich bin trotzdem kein Fachmann. Ich war 5 Jahre alt, als die Mauer fiel, habe also nicht viel von der DDR miterlebt. Und ich kenne auch nur die Perspektive meiner Familie und meiner Freunde. Anders der Soziologe Steffen Mau, der ist in den 1970ern im Plattenbauviertel Lüttenklein nahe Rostock aufgewachsen. Er hat also die DDR, aber auch die Wendejahre miterlebt und er hat vor ein paar Jahren mit dem Buch Lüttenklein, Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, ein Buch geschrieben über seinen Heimatort, aber eben auch über die Prägungen aus der DDR und über die Erfahrungen in den Wendejahren bis heute. Mhm. Und er sagt das über die Wendezeit hier in einer Diskussionsveranstaltung im Kleist-Forum in Frankfurt-Oder.
Diese Übergangszeit, also ich kann das biografisch wirklich auch verbürgen, die hatte was unglaublich Befreiendes, was Turbulentes. Und das ist wahrscheinlich so, als wenn man aus einem autoritären Elternhaus kommt und das erste Mal eine eigene Wohnung hat und machen kann, was man möchte. Und so war das damals gewesen. Und dann hat sich das relativ schnell wieder verregelt. Mit dem Weg in die Wiedervereinigung, mit auch der sehr schnellen Wiedervereinigung, mit der Währungs- und Sozialunion, mit dem Einigungsvertrag, der mehrheitlich gewollt wurde, das ist klar. Die DDR-Bürger haben in der letzten freien Wahl der DDR oder der ersten freien Wahl der DDR zugleich mehrheitlich natürlich die Allianz für Deutschland gewählt und Helmut Kohl und damit auch den schnellen Weg in die Einheit. Aber sie waren zugleich irritiert davon, dass von diesen Mitsprachemöglichkeiten wenig geblieben ist. Also Sie sind ja euphorisiert von Ihren sozusagen Sesseln aufgesprungen und dann haben Sie plötzlich gesehen, dass eigentlich diese Mechanik der politischen Verriegelung wieder einsetzt.
Diese Erzählung kennt man schon ein bisschen, Aufbruch und dann Enttäuschung quasi. Er sagt aber auch das hier noch.
Es fehlte eigentlich in den 90er Jahren, auch durch diesen starken Stasi-fixierten Diskurs, eine selbstkritische Aufarbeitung über Verantwortung in der DDR, über Mitläufertum, über Mitmachen, über falsche Kompromisse. Das hätte man damals führen können. Das ist aus vielerlei Gründen nicht gemacht worden. Die könnte man auch benennen. Ein Grund ist sicherlich, dass die alten Machteliten, also die Elterngeneration war ja schon abgesetzt. Die saß zu Hause und war arbeitslos, sodass die Jungen die Eltern ja gar nicht mehr herausfordern konnten. Zum Teil haben sie für die Eltern auch so eine fürsorgliche Unterstützungshaltung dann eingenommen. Und man hätte diese Diskurse sozusagen als Teil der gesamtbundesdeutschen Öffentlichkeit, die ja sowieso schon immer wusste, was gut und richtig ist und auch ja eine Siegerpose eingenommen hat, führen müssen. Und das war doppelt schwer, sodass eigentlich dieses Gespräch über die Aufarbeitung der DDR nicht zustande kam. Und das ist was, was heute intensiver von den jetzt um die 30-Jährigen, 35-Jährigen in einem neuen Diskurs versucht wird, den ich sehr interessant finde.
Also diesen ersten O-Ton und diesen ersten Gedanken, der damit verknüpft ist, finde ich schon mal ganz wunderbar. Mhm. Den habe ich jetzt so auch noch nie gehört, dass das eigentlich auch so eine sozusagen so eine befreiende Zertrümmerung vielleicht war.
Ja.
Und der zweite Teil, das ist, habe ich mir natürlich jetzt, hätte ich mir nie gestattet, mir zu denken, ja, die hätten doch einfach mal ein bisschen mehr Selbstkritik üben müssen, die Ossis, wo wir ja doch zu Recht oft genug betont haben, wie schrecklich diese Abwicklung dieses Staates vonstatten ging und dass da ganz viele dadurch schlechter gestellt waren.
Genau.
Ich bin gespannt, was er mir dazu sagt.
Genau, vielleicht kriegst du ihn an die virtuelle Strippe.
Mhm.
Und vielleicht gehören wir ja dann auch zu diesen um die 30, 35-Jährigen, die ein bisschen zur Aufklärung vielleicht beitragen. Ich würde dich natürlich auch gerne, wenn du die Zeit findest, in den Osten schicken.
Also ich glaube, ich kann das auf gar keinen Fall vom Elfenbeinturm aus machen, diese Folge. Ich muss in den Osten, Hardy.
Ja, würde mich freuen. Warst du eigentlich schon mal?
Ja, also natürlich in Brandenburg und Berlin. Ganz im Norden leider auch noch nicht. Thüringen war ich mal.
Na, immerhin, genau.
Ja, also das ist, mich rührt schon fast, weil ich natürlich auch mit dem Gedanken gespielt habe, dass du dieses Feld irgendwann mal beackern musst.
Ja.
Wenn du sagst, ich gebe es in deine Hände, ich bin gespannt.
Genau, ich glaube, wir kommen zu spannenderen Erkenntnissen, wenn du das machst.
Ich versuche mein Bestes. Danke für die Aufgabe.
Wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Das war Ballast der Republik. Wenn euch gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Sternchen und Bewertungen.
Wir freuen uns auch über Feedback. Ihr erreicht uns auf allen gängigen Wegen, über Twitter, Instagram, Facebook oder per Mail. Die Adressen und Handles findet ihr alle in den Shownotes.
Unsere Grafiken hat Sonja Schweiger gemacht.
Die Sounds kommen von Tom Simonetti alias Mikrotom.
Ballast der Republik ist gefördert von der VG Wort und Neustart Kultur.
Wir sagen ciao, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.